Kapitel 11 – Unaufrichtige Gebete. Wir sollen keine bloßen formellen Gebete sprechen. Es gibt zwei Arten von Gebeten, das formelle Gebet und das Gebet des Glaubens. Die Wiederholung von festgesetzten, gewohnheitsmäßig ausgesprochenen Sätzen, ohne dass das Herz sich nach Gott sehnt, ist formelles Gebet. Bei allen unseren Bitten sollten wir sehr sorgfältig sein, was die Bedürfnisse unseres Herzens betrifft, und nur das aussprechen, was wir wirklich meinen. Alle blumigen Worte sind kein Ersatz für ein aufrichtiges Verlangen. Die schön formulierten Gebete sind nur vergebliche Wiederholungen, wenn sie nicht die wahren Empfindungen des Herzens ausdrücken. Aber das Gebet aus einem aufrichtigen Herzen, das die einfachen Bedürfnisse der Seele ausdrückt, als wenn wir einen irdischen Freund um einen Gefallen bitten und erwarten würden, dass er ihn uns erweist, minus, ist das Gebet des Glaubens. Der Zöllner, der in den Tempel ging, um zu beten, ist ein gutes Beispiel für einen aufrichtigen, gläubigen Beter. Er empfand sich als Sünder, und seine große Not führte dazu, dass der innige Wunsch aus ihm herausbrach: Gott, sei mir Sünder gnädig. In der Zeit Jesu gab es betrügerische Zolleinnehmer. Jesus erzählte von einem, der eines Tages im Tempel betete: Gott, hab Erbarmen mit mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er hatte sein Unrecht erkannt. Er spürte die Last seiner Schuld und die Schande vor Gott und den Menschen. Deshalb kam er zu Gott und bat um Gnade. Sein Herz war geöffnet für das Wirken des Geistes Gottes, der ihn durch die Wiedergeburt zu einem Kind Gottes machen und von der Macht seiner verkehrten Gewohnheiten befreien konnte. Jesus stellte ihn in Kontrast zu den selbstgerechten Pharisäern und erzählte von einem ihrer Gebete: Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen, alle diese Räuber, Betrüger und Ehebrecher oder auch wie dieser Zolleinnehmer. Dann zählte der Pharisäer seine religiösen Leistungen auf. Seine eitle Selbstdarstellung zeigte, wie weit er innerlich von Gott entfernt war. Weil er sein Herz dem Wirken des Heiligen Geistes verschlossen hatte, erkannte er seine Sündhaftigkeit nicht. Er spürte kein Verlangen nach Gottes Gnade, deshalb empfing er auch nichts von Gott. Der Pharisäer geht in den Tempel, um zu beten, nicht etwa, weil er spürt, dass er als Sünder Vergebung braucht, sondern weil er sich als gerecht, vor Gott, ansieht und Anerkennung finden möchte. Für ihn ist Beten eine Leistung, mit der er sich bei Gott empfehlen und vor seinen Mitmenschen besonders fromm erscheinen kann. Es geht ihm darum, die Gunst Gottes und der Menschen zu erlangen. Eigennutz ist das Motiv für sein Gebet. Und er ist zutiefst von sich überzeugt. Das zeigt sich in seinem Gesichtsausdruck, seinem Gang und seinem Gebet. Er sondert sich von den anderen ab. Er steht da und betet bei sich selbst. Zutiefst mit sich zufrieden glaubt er, dass Gott und Menschen ihn genauso in Ordnung finden. Ich danke dir, Gott, sagt er, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Nicht das heilige Wesen Gottes betrachtet er als Maßstab für seinen Charakter, sondern das Verhalten anderer Leute. Seine Gedanken sind auf Menschen statt auf Gott gerichtet. Das ist der Grund für seine Selbstzufriedenheit. Die Religionsausübung eines Pharisäers ist rein formal und lässt sein Herz unberührt. Er hat kein Bedürfnis danach, seinen Charakter immer gottähnlicher werden und sein Herz mit Liebe und Mitgefühl erfüllen zu lassen. Ihm genügt eine Religion, die nur sein äußeres Leben berührt. Gebetsphrasen herunterzuleiern ist plappern wie die Heiden. Viele Nichtjuden sahen die Gebete zu ihren Göttern als eine religiöse Leistung an, durch die an sich schon Schuld gesühnt werden konnte. Daher der Gedanke: Je länger das Gebet, umso größer das Verdienst. Wenn sie aus eigenen Anstrengungen heiliger werden könnten, hätten sie etwas, worauf sie stolz sein und womit sie prahlen könnten. Diese Vorstellung vom Gebet entspringt dem Prinzip der Selbsterlösung, das die Grundlage aller falschen Religionssysteme bildet. Die Pharisäer hatten diese heidnische Anschauung übernommen. Sie ist heute noch bei bekennenden Christen anzutreffen. Wenn festgesetzte, gewohnte Gebetsphrasen heruntergeleiert werden, ohne dass ein inneres Bedürfnis nach Gott besteht, ist das nichts anderes als Plappern wie die Heiden. Das Beten an sich kann keine Schuld sühnen und verschafft uns keine Pluspunkte bei Gott. Alle schönen Worte, die wir gebrauchen, sind nicht so bedeutsam wie ein aufrichtiges Verlangen nach Gott. Das beredteste Gebet besteht doch nur aus leeren Worten, wenn sie nicht die wahren Empfindungen des Herzens wiedergeben. Gebete als bloße Lippenbekenntnisse akzeptiert der Herr nicht, warum werden so viele Gebete nie erhört? David schrieb, zu ihm rief ich mit meinem Munde und pries ihn mit meiner Zunge. Wenn ich Unrechtes vorgehabt hätte in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht gehört. Durch einen anderen Propheten gibt der Herr uns die Verheißung, ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Und an anderer Stelle spricht es von manchen, die schreien zu mir um Hilfe, aber es kommt nicht von Herzen. Solche Bitten sind bloß förmliche Gebete, nur Lippenbekenntnisse, die der Herr nicht akzeptiert. Trockene, fahle Gebete helfen niemandem, die Gemeinde braucht die frische, lebendige Erfahrung von Gemeindegliedern, die regelmäßige Gemeinschaft mit Gott pflegen. Trockene, fade Zeugnisse und Gebete, in denen Christus nicht offenbar wird, sind keine Hilfe für die Menschen. Wenn jeder, der vorgibt, ein Kind Gottes zu sein, von Glauben, Licht und Leben erfüllt wäre, welch ein wunderbares Zeugnis wäre das für jene, die kommen, um die Wahrheit zu hören. Und wie viele Menschen könnten dann für Christus gewonnen werden? Alle Schätze des Himmels wurden Jesus Christus anvertraut, damit er diese wertvollen Gaben dem eifrig und ausdauernd Suchenden geben kann. Er ist uns von Gott gemacht. Zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Aber viele Gebete haben einen so formellen Charakter, dass sie keinen Einfluss zum Guten ausüben können. Sie sind kein Geruch des Lebens zum Leben. Wenn Lehrer ihre Herzen vor Gott demütigen und erkennen würden, welch eine Verantwortung sie für die Erziehung der jungen Menschen auf sich genommen haben, um sie auf das zukünftige ewige Leben vorzubereiten, würde man in ihrer Haltung eine deutliche Veränderung bemerken. Ihre Gebete wären nicht trocken und leblos, sondern sie würden mit dem Ernst derer beten, die die Gefahr spüren. Wir sollen uns Gott mit demütiger Ehrfurcht nähern, Demut und Ehrfurcht sollte die Haltung aller ausdrücken, die in die Gegenwart Gottes kommen. Im Namen Jesu dürfen wir das zwar mit Zuversicht tun, aber niemand darf sich ihm mit dreister Vermessenheit nahen, als stünden wir mit ihm auf gleicher Stufe. Es gibt Menschen, die den allmächtigen, heiligen Gott, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, in einer Art anreden, als sprächen sie mit ihresgleichen oder gar mit einem Untergeordneten. Manche verhalten sich im Gotteshaus, wie sie das im Empfangszimmer eines irdischen Herrschers nie wagen würden. Solche Leute sollten sich darauf besinnen, dass sie im Blickfeld dessen sind, den die Seraphim anbeten und vor dem die Engel ihr Antlitz verhüllen. Ohne Bewusstsein unserer Sündhaftigkeit sind Gebete heuchlerisch, wenn wir Gott im Gebet all unsere Unwürdigkeit schildern, obwohl wir uns gar nicht unwürdig und sündig fühlen, dann ist das Gebet Heuchelei. Die Erwartung, alle unsere Gebete würden so erhört, wie wir es wollen, ist Anmaßung, zu beanspruchen, dass Gott unser Gebet genau in der Weise beantwortet, wie wir gebeten haben, oder uns genau das gibt, was wir wollen, ohne seinen Willen zu kennen, ist eine Anmaßung. Gott ist zu weise, um Fehler zu begehen, und zu gut, als dass er dem Aufrichtigen etwas vorenthält, was zu dessen Bestem dient. Sich auf Verheißungen zu berufen, ohne die entsprechenden Bedingungen zu erfüllen, beleidigt Gott. Gott hat die Erfüllung seiner Verheißungen an Bedingungen geknüpft, und das Gebet kann nie die religiösen Pflichten ersetzen. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten, sagt Christus, und wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Wer seine Bitten vor Gott bringt und sich auf Gottes Verheißungen beruft, ohne die entsprechenden Bedingungen zu erfüllen, beleidigt Gott. Er betet im Namen Jesu als Autorität für die Erfüllung der Verheißung, tut aber nichts, was wahren Glauben an Christus und echte Liebe zu ihm beweisen würde. Sich leichtfertig in Versuchungen zu begeben und zugleich Gottes Verheißungen zu beanspruchen, ist große Vermessenheit. Vermessenheit ist eine verbreitete Versuchung. Wenn Satan Menschen damit anficht, erlangt er in 9 von 10 Fällen den Sieg. Jene, die bekennen, Nachfolger Christi zu sein, und durch ihren Glauben an ihn, eigentlich, beanspruchen, im Kampf mit allem Bösen in ihrem Wesen zu stehen, stürzen sich oft gedankenlos in Versuchungen, aus denen sie nur durch ein Wunder Gottes unbefleckt hervorgehen könnten. Nachsinnen und Gebet hätten sie davor bewahrt und sie dazu geführt, diese gefährliche Situation zu meiden, in der sie sich selbst in eine Lage begeben, die Satan einen Vorteil gegenüber ihnen einräumt. Die Verheißungen Gottes sollen wir nicht unbedacht in Anspruch nehmen, während wir uns leichtsinnig in Gefahr begeben, die Naturgesetze, bezüglich unserer Gesundheit, übertreten oder die Vernunft und das Urteilsvermögen missachten, mit denen uns Gott ausgestattet hat. Dies ist die abscheulichste Art der Vermessenheit. Unsere Bitten sollen nicht von Selbstsucht motiviert sein. Unsere Bitten an Gott sollten nicht aus einem Herzen voller selbstsüchtiger Bestrebungen kommen. Gott ermahnt uns, solche Gaben zu wählen, die zu seiner Verherrlichung beitragen. Er möchte, dass wir nicht irdische, sondern himmlische Dinge wählen, und zeigt uns die Möglichkeiten und Vorteile eines himmlischen Geschäfts. Er ermutigt uns zu unseren höchsten Zielen und versichert uns der wertvollsten Schätze. Wenn der weltliche Besitz vergangen ist, wird der Gläubige sich an seinem himmlischen Schatz erfreuen, an den Reichtümern, die durch keine irdische Katastrophe vernichtet werden können. Gelegentliche, eilig gesprochene Gebete sind keine echte Gemeinschaft mit Gott, den inbrünstigen Gebeten der Gerechten verschließt sich der Himmel nicht. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Dennoch hat der Herr ihn gehört und seine Bitten auf erstaunliche Weise erfüllt. Der einzige Grund für unseren Mangel an Kraft von Gott liegt in uns selbst. Wenn denjenigen, die sich zur Wahrheit bekennen, Adventisten, ihr Inneres gezeigt würde, würden sie nicht beanspruchen, Christen zu sein. Sie wachsen nicht in der Gnade. Hier und da sprechen sie eilig ein Gebet, aber sie haben keine echte Gemeinschaft mit Gott. Die Gebete von selbstsüchtigen Christen verabscheut Gott, unter denen, die vorgeben, auf ihren Herrn zu warten, sind auch manche wie Judas. Satan beherrscht sie, aber sie wissen es nicht. Gott kann Habsucht oder Selbstsucht nicht im geringsten gutheißen. Er verabscheut die Gebete und Ermahnungen derer, die diesen bösen Charakterzügen nachgeben. Weil Satan sieht, dass seine Zeit kurz ist, verführt er die Menschen dazu, immer selbstsüchtiger und habsüchtiger zu sein. Und dann frohlockt er, wenn er sieht, wie sie nur noch mit sich beschäftigt und habsüchtig, geizig und selbstsüchtig sind. Wenn die Augen solcher geöffnet werden könnten, so würden sie Satan in höllischem Triumph sehen, wie er über die Torheit derer lacht, die seine Einflüsterungen annehmen und in seine Fallstricke tappen. Gebete ohne die Bereitschaft zum Gehorsam missfallen Gott. Es gibt Männer und Frauen, die trotz der klaren Gebote Gottes ihren eigenen Neigungen folgen und es dann wagen, über die Angelegenheit zu beten und Gott zu drängen, ihnen seine Zustimmung dazu zu erteilen, dass sie entgegen seinem ausdrücklichen Willen handeln. Solche Gebete missfallen Gott. Satan kommt an ihre Seite und beeinflusst sie, wie er es bei Eva im Garten Eden tat, und sie haben eine Empfindung im Verstand, die sie dann als herrliche Erfahrung darstellen, die ihnen, angeblich, der Herr gegeben hat. Die Gemeinschaft mit Gott vermittelt der Seele eine vertrauliche Kenntnis seines Willens. Aber viele, die vorgeben, gläubig zu sein, wissen nicht, was wahre Bekehrung ist. Sie haben keine Erfahrung der Gemeinschaft mit dem Vater durch Jesus Christus und haben nie die Kraft der göttlichen Gnade gespürt, die das Herz heiligt. Sie beten und sündigen, sündigen und beten. Ihr Leben ist erfüllt von Bosheit, Täuschung, Neid, Eifersucht und Egoismus. Die Gebete solcher Leute sind Gott ein Greuel. Echtes Gebet weckt die Kraft der Seele und hat Auswirkung auf das Leben. Wer Gott seine, wahren, Bedürfnisse nennt, empfindet die Leere aller anderen Dinge unter dem Himmel. Herr, du kennst all mein Begehren, und mein Seufzen ist dir nicht verborgen, betete David. Besondere Gefühle und lange Gebete sind kein Beweis für eine echte Bekehrung. Satan verführt Gläubige zu der Annahme, sie seien bekehrt, weil sie einen Gefühlstaumel erlebt haben. Aber ihre geistliche Erfahrung verändert sich nicht. Ihre Taten sind die gleichen wie zuvor. Ihr Leben zeigt keine gute Frucht. Sie beten zwar oft und lange und berichten ständig von ihren religiösen Gefühlen, die sie dann und wann hatten, aber sie leben nicht das neue Leben. Sie sind getäuscht, ihre geistliche Erfahrung geht nicht tiefer als Gefühle. Sie bauen auf Sand, und als der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, fiel es in sich zusammen. Der, von seiner Schuld, überführte Sünder muss etwas tun, er muss bereuen und wahren Glauben aufweisen. Wenn Jesus von einem neuen Herzen spricht, dann meint er damit den Verstand, das Leben, das ganze Sein. Ein verändertes Herz zu haben heißt, die Zuneigungen von der Welt abzuwenden und sie auf Christus zu richten. Ein neues Herz zu haben bedeutet, einen neuen Geist, neue Absichten und neue Motive zu haben. Was ist das Kennzeichen eines neuen Herzens? Ein verändertes Leben, ein tägliches, ja stündliches Absterben der Selbstsucht und des Stolzes. Zu den Kennzeichen einer echten Bekehrung siehe.